Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, den ich bald in den Star Trek Podcast umbenenne, wenn das hier so weitergeht. Aber ein paar Mal wird es auf jeden Fall so sein. Deshalb geht es hier nochmal um eine Star Trek Serie, einer der besten Star Trek Serien, wenn nicht sogar die beste Star Trek Serie, die es gegeben hat. Und da brauche ich natürlich eins, nämlich mein podcasterisch-holographisches Notfallprogramm. Hallo Raphael.
Ich heiße nicht mehr Raphael.
Du heißt Jules in Wirklichkeit,
ich habe
oder?
Aufgehört, mich Raphael zu nennen, als ich 15 wurde und erfahren habe, was du mit mir getan hast. Ich heiße Raffi.
Hallo.
Hallo. Ja. Wir haben uns hier beide nochmal versammelt, um über eine DS9-Folge zu sprechen. Aus der 5. Staffel, nämlich Folge 16, die den deutschen Titel hat, Dr. Bashirs Geheimnis oder im Original Dr. Bashir, I presume. Die Folge ist in den USA am 24.02.1997 ausgestrahlt worden und bei uns später.
Grandios.
Ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. 16. Folge, 5. Staffel. Weißt du, im Moment mache ich ja noch mit dem guten Micha, mit deinem Micha, ja. So ein bisschen so ein Flug durch den Data-Quadrat. Ja. Ne? Und da werden wir jetzt demnächst uns Staffel 6 und Staffel 5 und 6 ist das irgendwie widmen. Und mein Gott, ist die Serie viel, viel schlechter, als DS9 zum vergleichbaren Zeitraum gewesen ist, oder?
Ja, DS9 hat es durchgehend, vor allem zum Ende hin, immer besser. Und Voyager hat grandiose, geile Einzel- und Doppelfolgen, aber die haben nie Konsequenzen.
Ja, definitiv. Und es ist wirklich, es ist auch ein ganz anderes Niveau, finde ich. Das passt, obwohl es in dieser Folge ja auch ein Crossover gibt. Das Drehbuch hat der gute Ronald D. Moore geschrieben, der von uns ja, ich glaube, auf ewig verehrt wird für das Battlestar Galactica.
Oh ja, übrigens nächsten Monat in Jules Vernes Erben. Ich wollte es noch ankündigen, danke.
Hast du das Battlestar Galactica Reboot oder hast du Podcast-Gäste dazu?
Ich hab die Jungs von dem Zylonensender, habe ich zwei dabei. Und es geht dann halt um Battlestar Galactica in unserem Themenjahr der künstliche Mensch.
Ach, herrlich, das wird sicher super. Wäre Ronald D. Moore für dich ein möglicher Showrunner für eine neue Star Trek-Serie heutzutage?
Also er hat auf jeden Fall immer eine schöne Balance gehabt zwischen ein bisschen was Neuen wagen, ein bisschen vom gewohnten Star Trek abweichen, aber trotzdem noch das Flair beibehalten. Aber ich sag mal so, ob er sich heutzutage noch so weit unterordnen würde oder ob es dann wirklich Battlestar werden würde, man weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich. Das ist schwierig. Aber für mich wäre er ja noch irgendwie so ein bisschen zumindest so ein Kandidat.
Entschuldigung, da muss ich noch mal kurz einhaken, weil er hat sich ja bei Voyager auch nicht durchsetzen können.
Ja, vielleicht muss man ihn halt machen lassen und vielleicht hätte er das Standing, aber andererseits, ich weiß auch nicht, wie groß das Einzelstanding bei den heutigen Star Trek-Serien von solchen Machern ist, ne? Wir dürfen nicht vergessen, Chabon hat ein Buch geschrieben.
Aha.
Ja.
Wer?
Ja. genau. Regie hat der gute David Livingston geführt. Und bevor ich auch ein Garant für eigentlich gute Star Trek-Folgen, der hat echt sehr, sehr viele gute Star Trek-Folgen abgeliefert. Bevor wir dazu in die Folge einsteigen, wollte ich noch ein bisschen Werbung machen, nämlich für Raumschiff Eversweile. Das kleinste Star Trek-Museum der Welt wird nächste Woche, genau am 13. Juni, einen Livestream machen, den man auf Instagram, YouTube, Facebook und via Twitter irgendwie wird der veröffentlicht. Und da wird es ab 16.30 Uhr bis tief in die Nacht oder den späten Abend, wird es einen Livestream aus diesem kleinsten Star Trek-Universum der Welt geben mit ganz, ganz vielen tollen Gästen und Zuschaltungen und es wird ganz, ganz toll und ganz, ganz spannend. Ich ließ mir sagen, dass dieses Museum sowieso einen Besuch auf jeden Fall wert ist und wer sich mal vorab einen Eindruck verschaffen will, der sollte sich durchaus mal diesen Livestream ansehen. Den packe ich auch in die Shownotes. 13. Juni, 16.30 Uhr, save the date, es ist Samstag, da hat man
aber jetzt
Zeit.
Wie machen sie das jetzt? Ich sag mal, vorher war es ja immer die kleinste Star Trek Convention der Welt auf 17,1 Quadratmeter. Wie machen sie das jetzt beim Streams? 17,1 Kilobyte pro Sekunde, also ganz schlechte Kompression. Ja. 17,1 Zuschauer. Oder 1.701 und danach wird abgeriegelt.
Ja, das wäre die bessere Variante. 17,01 Zuschauer wären ein bisschen schwierig, oder? So ein kleiner dabei, ein ganz kleiner.
Das ist der Bot.
Mr. Bot. Ja, ich bin gespannt. Ich werde diesem Livestream folgen. Ich denke mal, Raffi, da sehe ich dich im Chat, oder?
Natürlich. Ich werde trollen und Penis schreiben.
Ja, ist denn, du schreibst immer die ganze Zeit, ist denn Michael Burnham schon anwesend?
Michael Burnham ist immer anwesend, denn sie ist Gott.
Sie ist schon immer da
oh gewesen. Oh Gott.
Ja.
Wäre sie auf Sahadun geblieben. Und von Schatten gefrühstückt.
Obwohl ich tatsächlich in letzter Zeit so viel über Babylon 5 gequatscht habe, dass ich mit dieser Folge hier echt ein Problem hatte, Lita und Lüta auseinanderzuhalten. Ich hoffe, ich werde es nicht, deshalb sage ich es jetzt schon mal. Wenn ich mich verspreche, denn es fängt nämlich an mit einem Blick auf die gute Lita am Davorat und was für ein Anblick. Und den guten Rom, der ja an der Theke sitzt und sie, ja, man könnte sagen, Stalking Rom, oder?
Ja, der brennt quasi für sie. Da brennt Rom mal wieder. Entschuldigung.
Yeah. Oh. Oh, den wollte ich machen.
Nein.
Sehr gut. Oh. Doch, ich habe hier aufgeschrieben, brennender Rom-Witz. Ach, naja, gut, egal. Na gut, aber er wird ja ein bisschen Quark, den der durchaus durchschaut, ne, dass er halt, naja klar, in Lita verliebt ist und ihr doch sagen soll und so. Und naja gut, der gute Rom, das ist so die B-Handlung dieser Folge, der ziert sich und der will erstmal nur weg, nachdem Lita ihn dann anspricht. Ja, also der hat offensichtlich, ja, er ist halt über beide Ohren in sie verliebt.
Also das Niveau ist heute echt hoch.
Anzusprechen.
Ich glaube, das wird nur schlimmer heute.
Ja, ich glaube auch. Aber schön ist, wie er sie anspricht und dann sagt, ich wollte sowieso was sagen, ich muss weg.
Ja, habe ich auch oft so gemacht. Also ich finde, ich ganz legitimer Anmachspruch. Also.
Bisher hat mich noch keine gekriegt auf die Art. Weißt du? Ich bin immer in Kopf.
Ja, er macht sich rar, das wirkt mysteriös.
Ja, das ist super. Weißt du, wenn ich so im Keller auf meiner Holzkiste sitze und sage, mysteriös. Ja, der gute Quark, man merkt ja auch, sie ist ja auch an ihm sehr stark interessiert. Und Quark ist aber mehr interessiert, dass sie sich wieder ans Davorat schwingt.
Natürlich.
Es ist irgendwie sehr niedlich. Ich finde es toll, dass Quark nebenbei diese Bar einfach weiter am Betreiben hält. Ne? Dass er nebenbei hier die Tabletts macht, ein bisschen rumserviert. Ach, der Mann ist.
Also der Mann braucht auch seine eigene Serie, Star Trek Quarks.
Ja. Ja, definitiv. Ich finde es super, wie er ihr den Teller hinbaut. Also weißt du, Teller und Messer, Gabel, also richtig, der bewirtet sie halt.
Ja, also so Cheers mit Quarks wäre doch cool.
Das wäre super, das Quark, das wäre auch schon der perfekte Titel dafür, aber ich befürchte, jetzt ist es mittlerweile zu spät dafür. Ne? Naja, und dann bekommen wir eine weitere Freundschaftsszene zwischen Bashir und O'Brien, die halt ja zusammen daten, was ja auch so ein schönes durchgängiges Thema in der Serie gewesen ist, die Freundschaft der beiden und so, dass sie gemeinsam Freizeitaktivitäten gemacht haben.
Ja, das ist eine der schönsten Bromancen, vor allem die hat sich irgendwie einfach so entwickelt.
Ja.
Wo man anfangs wirklich gedacht habe, das sind zwei Charaktere, die einfach nicht zusammen funktionieren können. Aber es hat sich anders gezeigt. Und ich muss mal sagen, es ist schön, die beiden im Holo-Programm in ihren tollen Kostümen, als O'Brien seine Junggesellenzeit hatte. Also irgendwann hat man ja Keiko auch überhaupt nicht mehr gesehen, weil er hatte eine bessere Frau, er hatte Julian.
Ja, offensichtlich ist das auch so, ne? Also, ich glaube, der Grund auch, warum wir ja beide, du hattest mich ja mal auf diese Folge angesprochen, die beide so toll finden, ist, dass ich muss sagen, wenn ich mir jetzt einen Arzt aussuchen durfte aus Star Trek, der mich behandeln sollte, wenn es nötig ist, dann wäre es Bashir.
Ja, und auch vor allem einen Schauspieler aussuchen dürfte.
Ja, aber dann wäre es auch Bashir.
Naja, ich habe dich darauf angesprochen. Ich habe dich über längere Zeit immer mal wieder versucht, zu dieser Folge zu manipulieren.
Du hast das immer gesagt, Mensch, wenn es doch nur der Holodog mal nach Deep Space Nine geschafft hätte. Ach, es gibt übrigens noch eine Folge, die ich noch nie gesehen
habe. Ich habe dich tatsächlich schon ein paar Mal auf die Folge angesprochen und beim letzten Mal hast du angebissen.
Ja, stimmt, da habe ich das. Ja, das war, da war ich. Ihr wart gerade fertig mit der dritten Machtaufnahme. Da war ich froh, überhaupt was sagen zu dürfen. Weißt du? Ja, aber jetzt haben wir ja Auftritt Voyager, nämlich der gute, ich dachte erst, oh Gott, der Holodog, nein, es ist Lewis Zimmerman, der ja die Vorlage für den Holodog ist, also der Wissenschaftler, der ihn den Holodog entwickelt hat, der ist, taucht auf halt und bietet quasi Julian an, dass er die Vorlage ist für ein medizinisches Langzeit.
Jetzt wissen wir auch, woher der Holodog seinen unverwechselbaren Charme hat. Dieses warme, freundliche.
Ja. Und es ist total toll, dass Lewis Zimmerman nicht so ist wie der Holodog. Also, weißt du, dass der Holodog eine ganz andere Persönlichkeit hat, als es Lewis Zimmerman hat.
Naja, also anfangs ist er ihm schon so ähnlich, bloß
anfangs
der
schon,
Holodog
ja,
entwickelt aber sich. Aber anfangs ist er genau dieses warme, das war in Anführungsstrichen.
Ja, ich sag ja, so in der ersten Staffel vielleicht noch. Aber danach hat er sich sehr davon emanzipiert. von dem Verhalten, was wir hier mit Lewis Zimmerman noch.
Ja, er hat ja auch noch ein paar andere Verhaltensweisen drin. Ich sag ja nur, der Holodog auf der Voyager hat ja auch definitiv einige Verhaltensweisen von Pille drin.
Ja, definitiv.
Ich bin Arzt. Kein aber, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Aber es ist halt so ein schöner Opener, halt, ne, so diese beiden Serien jetzt, die beiden damalig aktuellen Star Trek-Serien halt zusammengeführt, jetzt in einer Folge.
Schon wieder.
Geht halt nur in eine Richtung, ne? Geht halt, ja, es ist halt, ja, in die andere wird es ein bisschen eng.
Ja, hatten wir aber vorher schon mal. Also, das war ja der quasi, ja, der schon im Piloten hat es ja fast.
Ja, aber danach, nachdem sie in Data-Quadranten abgehauen sind, ist es natürlich schwieriger, in diese Richtung zu besuchen, ne?
Gewesen. Ja, natürlich.
Jetzt sind wir bei Cisco und ich glaube, das ist auch eine der Szenen, wo Avery Brooks ein bisschen verrückt geworden ist, nämlich nachdem er erfuhr, dass Lewis Zimmerman dann sagte, dass er die Vorlage halt fürs MHN-Programm gewesen ist. Und wir erfahren da ja auch schon, das ist ein Thema, was wir in dieser Folge immer wieder haben, nämlich Unsterblichkeit. Durch das, was du tust oder was du schaffst, dass du damit unsterblich sein möchtest, weil Lewis Zimmerman sagt ja auch, es ist so ein Griff nach der Unsterblichkeit, also auch lange nach seinem Tod werden MHNs noch in den
Säureminen,
in den Säureminen schaffen müssen, und das für ihn schon dieser Griff nach Unsterblichkeit ein bisschen ist, ne? Ich muss sagen, ich fand ihn da auch schön, doch diesen kleinen Seitenhieb auf, mich wundert es, dass sie hier kein MHN haben. Das bekommen wir ja erklärt mit, dass die kardassianische Technologie nicht kompatibel ist damit. Ne? So als, damit hat man das so abgefrühstückt, warum es auf Deep Space Nine kein
MHN gab. Ja, passt ja auch. Wir haben ja die einzigen Holodecks, die wir haben, sind die von Quark. Ja.
Genau, richtig. Da ist es einfach nicht so möglich. Und das wird noch so im Nebensatz erklärt. Das ist ganz cool. Ne? Und ich finde auch sehr schön, aber auch Ciscos Einwand mit, ach, wollen Sie denn damit Ärzte überflüssig machen? Und das, der genervt wirkende Zimmerman, der sagt, warum denken das immer alle? Ja, natürlich wollen wir das auf lange Sicht gesehen. Ja, im Prinzip irgendwann ist es das Fernziel wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall, die zu entlasten, beziehungsweise das Ziel ist ja halt auf verlassenen Außenposten, auf Bergbaustationen, auf Schiffen, die auf lange Sicht und lange Zeit im Outer Space sind, wie die Voyager.
Ja, Deep Space Mission, ja. Ja, ja, also ne, er sagt natürlich nein, das ist nicht geplant, das ist halt eine Entlastung, aber wenn man so drüber nachdenkt, ne, ist es schon wahrscheinlich somit auch ein Fernziel, zumindest diese Möglichkeit halt auch zu schaffen. Ne?
Ja. Möglichkeit, aber kein Fernziel.
Ja, und es ist auf jeden Fall eine, der gute Begier, dem wird ja offeriert, dass es eine super Ehre ist, aber er wirkt ein bisschen steif da im Hintergrund, ne?
Geringfügig.
Also er ist irgendwie so, ja, ich dachte, da wäre ja schon das Hologramm, weißt du, weil er spielt zumindest so, also er scheint sich noch nicht so ganz wohl mit der Sache zu führen halt, ne?
Nicht wirklich, aber genau. Ja, wir erfahren ja auch, warum er da nicht so ganz so glücklich ist.
Ja, richtig. Es gibt dann noch so ein bisschen Geplänkel, dass der gute Zimmerman jetzt irgendwie eine Highspeed-Datenleitung braucht. Da musste ich irgendwie sehr lachen. Ich brauche einen Techniker, der mir eine Highspeed-Datenleitung installiert zu meinem Labor auf der Jupiter-Station. Ja, den Techniker bekommen sie. Und wer ist natürlich der Techniker, der eine Highspeed-Datenanleitung machen kann? Natürlich Miles O'Brien, das muss der Chefingenieur selber machen.
Also den könnte Micha ja auch ab und zu mal gebrauchen, ne?
Den hätte er auch Rom machen können. Oder sonst irgendwer, dass das der Chefingenieur persönlich macht, das ist mal wieder so, weißt du, die wichtigen Sachen, das macht der Chef noch selber, ja.
Da sicher das.
Und dann wird ja dieses
eigentlich schon, eigentlich wollte er doch nur Zeit mit Julian verbringen.
Eigentlich, darum ging es ihm wahrscheinlich. Er wollte eben zusehen, wie er vermessen wird. Er wird ja von Zimmerman jetzt
mit Größenvergleich.
Mit so einem Projektor irgendwie vermessen, wo man gesagt hat, ja, für ihr holographisches Abbild halt, ne? Und da fand ich wirklich Begier auch wirklich sehr witzig, wie er sagt, ja, gucken Sie mal wie ein Arzt. Ne? Und in dem Moment guckt er ja einfach nur hoch und guckt freudestrahlend in das Licht, das ihn abscannt. Ne, er sieht aus wie so ein Kind, was irgendwas Tolles, Neues sieht. Mhm. Halt, ne? Versuchen Sie mal kurz wie ein Arzt zu wirken und so. Und dann natürlich der etwas verständnissuchende Blick zu O'Brien. Das ist schon wirklich toll. Ja, total. Und dann sind die beiden ja, der gute Lewis und Begier ja jetzt docken die Liter, ne? Sondern und beobachten, während sie ja wieder am Daborat steht und einen guten Morn Gewinner verteilt, gucken sie ja an von oben, von der ersten Etage und erzählen so ein bisschen, ja, ich war mal mit ihr zusammen, solche Frauen haben wir hier nicht, auf der Jupiter-Station, sagt der gute Zimmerman, und Begier sagt dann, ja, ich war mal mit ihr zusammen, und der ehrfürchtige Blick von Louis auf ihn, und er sagt, wer hat denn mit wem Schluss gemacht? Sie mit mir. Oh, okay. Ja, ja, und da erfahren wir ja, dass er jetzt noch Interview führen wird und sie damit auch interviewen wird. Und er durchaus an ihr interessiert ist, der gute Rom. Aber es ihm halt in erster Linie darum geht, dass er sagt, ich möchte, sie muss sie auch interviewen, weil ich werde in tiefen Interviews führen mit ganz vielen ihrer Freunde, ihrer Familie und pipapo, um einfach mehr für sie zu erfahren. Weil das Ziel ja ist, dass dieses Hologramm ja auch so menschlich interagiert, ne? Also aus eigener Erfahrung Gefühle erlebt oder Verständnis zeigt oder mit dem man auch Smalltalk halt betreiben kann, ne? Über Essen, Musik, Kunst und so weiter, ja, halt.
Ne? Weil es halt auch wirklich als Langzeitprogramm gedacht ist und dafür eher nicht nur die Basisfunktion, es soll halt wirklich, es soll das Gefühl geben, dass sich um einen gekümmert wird, soll einen Charakter haben.
Richtig, genau. Und da wird der gute Begier schon ziemlich unruhig und fängt auch gleich an mit seinem Vater, wird dann aber wüst von Odo unterbrochen, der den guten Doktor braucht, weil er einen Abflug eines Schiffes da die medizinische Freigabe erteilen muss und so. Und da muss er halt weg, aber er sagt noch halt beim Weggehen an den guten Zimmerman, übrigens wäre super, wenn sie meine Eltern rauslassen könnten. Ich habe ein schlechtes Verhältnis mit ihm.
Notiz. Eltern.
Er sagt ihm gar nicht zu. Ich hatte immer in Erinnerung, dass er es ihm irgendwie zugesagt hat. Hat er aber nicht. Er sagt nur sowas wie, ich verstehe. Ne? Und macht sich dann eine Notiz. Ich meine, eigentlich ist es doch klar. Jetzt mal ehrlich, wenn du sagst, Gregor, ich möchte mal Geheimnisse von dir oder etwas über dich, von deinen Leuten, die dich kennen, erfahren. Und ich dir sage, ja, aber Raffi, lass mal meine Eltern nicht. Ne? Mit denen habe ich ein bisschen Beef. Alter, da wärst du ja blöd, wenn du dann mit denen nicht reden würdest.
Eigentlich schon, ja.
Ja, also das ist, ich hatte es wirklich falsch in Erinnerung, dass er ihm das erst zusagt. Aber er macht es nicht. Er sagt nur, ah, ich verstehe. Ne? Und Notiz, Eltern kontaktieren. Das ist super.
Ja, ich war, wie du schon sagtest, was ist eigentlich das Intelligenteste, wenn du was über den Charakter, und wenn du schon merkst, ah, das ist ein Reizthema, das muss ja auch rein. Man muss ja auch mit seinen Patienten über Probleme mit den Eltern sprechen. Wer hat die nicht?
Ja, aber einmal das. Aber ist es nicht die Sache, von etwas abzulenken, dann direkt darauf hinzustoßen, sehr dämlich? Also wenn ich nicht möchte, dass du etwas Bestimmtes nicht mehr machst, dann spreche ich das doch nicht explizit an, dann, dass du es nicht machen sollst, sondern hoffe einfach, dass du es vergisst oder drüber hinweggehst oder irgendwelche anderen Gründe. Ich stoße dich doch nicht extra drauf.
Nee, irgendwie nicht. Da ist er nicht sehr optimiert, muss man sozusagen.
Ja, tatsächlich. Denn am Optimieren, das ist ein gutes Stichwort, sind sie ja jetzt bei dem Hologramm, wo sich jetzt Begier sein holographisches sein Konterpart ansieht, der ja noch sehr, sehr starren Blick hat.
Geringfügig, ne? Ja.
Ja, er sagt, aber wo ist denn diese Lebensfreude in den Augen, die mich jeden Morgen anstrahlt und all sowas?
Mein jungenhaftes Lächeln.
Ja, die kommt noch. Aber er sieht aber auch super aus, wenn er da einfach nur so vor sich hin starrt. Also wirklich so komplett seelenlos halt.
Aber muss man auch mal können, ne?
Muss man auch mal können. Und dann erfahren, und dann sehen wir ja, dass unser bekanntes MHN von der Voyager, was kurz aktiviert wird, für einen Ebene 3-Scan, ne? Und natürlich auftaucht und sich sofort darüber beklagt, dass er befürchtet, ersetzt zu werden.
Wer ist von das? Dem da? Ne?
Von dem da. Und dann ist ja so die Frotzelei. Ja, warum können Sie denn dieses antiquierte Stück Technik, brauchen Sie doch nicht mehr, wenn Sie mich haben und so. Was? Ich werde von dem ersetzt? Das ist
hat
schon
überhaupt ehrlich. Schon seine Eiskugel abgeschlossen?
Genau. Diese Rumfrotzelei zwischen den beiden. Ne? Und da dachte ich so, ah Mensch, das passt schon. Und wir sehen in einem Bild zweimal Begier und einmal ein Holodoc. Weißt du? Also eigentlich, wenn ich eine Krankheit hätte, dann genau in diesem Moment doch, oder?
Ja, irgendwie schon, ja. Also besser geht's ja nicht.
Ja. Besser geht's ja nicht. Mir ist übrigens aufgefallen, das hat mich am Anfang total bei Louis Zimmerman irritiert, dass er irgendwie, dass sein Haar so komisch ist. Dass sein Haar so nicht so kurz und eng anliegend ist, sondern so ein bisschen struppig er quasi fast schon aussieht. Und dann musste ich mich immer wieder so, gut, er ist ja der Mensch, auf dem das basiert. Ne? Als Holodoc hat das auch wieder. Da ist es wieder so eng anliegend und kurz, während er wirklich so als mit dem bisschen, was er hat, ne, in seiner menschlichen Inkarnation ihn so, ist so ein bisschen
schwieriger. Ja, und das ist ja auch in den Folgen, wo wir ihn, Louis Zimmerman, jetzt sehen, in Voyager, es sieht ja auch so aus. Aber ich muss mal sagen, Wer es noch nicht getan hat, soll sich mal Jugendbilder von Robert Picardo angucken. Dieser Mann hatte eine unglaubliche Lockenpracht auf dem Kopf. Der Mann hatte den Afro des weißen Mannes.
Definitiv. Und jetzt ist er einer von uns.
Ja, von uns.
Einer von uns. Einer von uns. Aber was ist passiert? Denn auf den Bildern war er auch schon in den 20ern, ne?
Naja, bei mir ging der Haarausfall auch erst mit Ende 20 los.
Naja, du, es gibt, weißt du, es sind immer die Großen, die so spät fallen, weißt du? du hast dich doch jetzt, ich dachte, du hast die Haare so, weil du ein so großer Benjamin Sisko-Fan bist. Ja,
das natürlich auch. Also ich habe noch ein bisschen was, aber hinten habe ich halt einen Helikopterlandeplatz. Und vorne ist es auch so ein bisschen zurück. Und dann habe ich auch gesagt so, scheiß drauf. Du bist verrückt wie Avery Brooks. Bist zwar kein Jazzpianist, aber du bist auch genauso bösartig. Ja, nee, komm, ab damit.
Ja. Ach, herrlich. Naja, Avery Brooks, den sehen wir nämlich als nächstes, weil wir sehen jetzt ja Interviews mit der Crew, die Zimmerman führt. Und da ist es auch sehr niedlich, dass die Frage, die jeweilige Figur, also onscreen gestellt bekommt, immer für die danach eingeblendete Figur ist. Ne, also wir sehen da Kira, wo es eine schöne Anspielung gibt, dass sie ja zu der Zeit mit dem guten Sidiq El-Fadil zusammen gewesen ist. Hat er sie irgendwie sexuell ihn erwogen?
Waren die da nicht schon verheiratet?
Ja, die waren, glaube ich, schon, die hatten sogar, glaube ich, schon ein Kind oder war auf dem Weg, ein Kind zu kriegen, auf jeden Fall, zu der Zeit. Ja, und das geht dann über in die Szene mit Terry Farrell, die sagt, ja, er hat es immer versucht und aber ist irgendwie sehr witzig. Worf fand ich super.
Warte mal kurz. Worf, Sache mit, die hatten da schon das Kind, weil da war doch, glaube ich, schon die Nummer mit Kiras Schwangerschaft und der von Keiko, das war doch schon durch. Weil ich glaube, das war ihr gemeinsames Kind.
Ja, das kann sein. Ja, das war auf jeden Fall so, ja. Also es kann sein, zumindest waren sie schon verheiratet zu der Zeit. Ne? Na, also auf jeden Fall passt das ganz gut. Und dass die Frage auch von Dex, die er ja offensichtlich deutlich mehr angebaggert hat, dann beantwortet wird. Das sind so diese Überleitungen, sind super. Worfs Auftritt ist toll mit Ich hasse Ärzte. Morn, bei dem sich einfach nur obligatorisch bedankt wird, ne? Für seine Auskünfte.
Und sonst nur mit den Schultern. Ja, es hätte auch wieder gefehlt, dass er wieder gesagt wird, dass er wieder viel zu viel redet.
Ey, das wär aber auch super gewesen. Oh, ich muss, glaube ich, eine zweite Speichereinheit holen. Sie haben ja die erste Folge gequatscht, weißt du? Ja, und der gute O'Brien, der dann, ja, dem es erstmal wichtig ist, dass Julian das nicht erfährt, was er sagt, und dann halt ein totales Plädoyer für seinen Freund hält, ne? Mit liebenswert, warmherzig und ein fantastischer Arzt und ein hervorragender Liebhaber.
Ich werde alles leugnen, sollte.
Ich werde alles leugnen. Aber das ist schon sehr schön gewesen, die Szene. Gerade auch von O'Brien, der Teil, der war sehr toll.
Definitiv.
Ja. Und auch die Beschreibung von Sisko, ja, wie würden Sie ihn beschreiben, als Sie ihn kennengelernt haben? Jung, idealistisch, arrogant. Ne? Oder was sagt er? Ehrgeizig irgendwie.
Arrogant,
ne?
Fällt, glaube ich, auch, ja.
Ja, das kann sein, ja. Na gut, dann haben wir immer noch so ein bisschen Rom, der halt weiter Lita stalkt, ne? Und aber wer ein bisschen sich mehr rantraut, ist der gute Louis Zimmerman, der dann halt mit ihr quasi ein Getränk zu sich nimmt und sie ja ganz mies anbaggert. Was Rom auch hört, ne? Weil da kommen jetzt mal die großen Ferengi-Ohren zum Einsatz, dass er sie durch einen halben Raum, dass er anscheinend seine Ohren so ausrichten kann, dass er das Gespräch der beiden verfolgt. Es ist wieder so ein Stalking-Moment irgendwie.
Aber da hätte ich doch gerne, wir hatten das doch in Enterprise, dass dann die Andorianer plötzlich ihre Antennen bewegen konnten. Jetzt stell dir mal vor, ein Ferengi, der seine Ohren so...
Ja, also ausrichtet, ne?
Es hat was.
Das ist super. Ja, er kommt ja dann auch noch hoch und unterbricht das Gespräch der beiden so ein bisschen. Also ein Versuch, aber als Lita dann mit ihm weggeht, weil er mit ihr reden will, dann ist es halt auch so, ja, also wann soll ich den Schaden in deinem Quartier reparieren, so sinngemäß halt, ne? Also, naja, während der gute Zimmerman im Hintergrund steht und seine Beute im Blick hat. Ne? Also Rom kommt einfach nicht zum Schuss, obwohl, also aus sich heraus, obwohl es ja sehr offensichtlich ist, dass Lita auch an ihm interessiert ist.
Ja, aber...
Lita an ihm interessiert ist.
Lüther hätte es auch verdient gehabt. Wäre besser gewesen als Byron.
Definitiv, aber vielleicht wäre Byron für die Lita die, was für eine furchtbare Vorstellung. Nein, sie ist schon gut, dass sie bei Rom angekommen ist. Auf jeden Fall bringt es nichts. Wir sehen also, der gute Zimmerman baggert rum wie ein Blöder an Lita. Und Rom, ja, der traut sich halt nach wie vor nicht, so richtig mit seinen Gefühlen rauszukommen. Ne? Tja, Und dann sind wir nochmal beim guten Captain, dem kurz erklärt wird hier, dass da irgendwie medizinisch Ungemach droht. Aber die Szene wird unterbrochen durch zwei Personen, die auf der Station angekommen sind und die man sofort dem guten Doktor zeigen möchte, nämlich den guten Richard Bashir und Asha Bashir, seine Eltern. Ja,
großartig. Auch beide Schauspieler, die man auch oft schon gesehen hat, auch in Star Trek, aber unterschiedlichste Rollen. Also ihn hat... Hat sie nicht mal in TNG mitgespielt? Ich müsste jetzt gucken.
Ja, doch. Ich meine
aber
auch. Er war auf jeden Fall, er hat auch auf jeden Fall auch bei Voyager und so mitgespielt. Also man kennt die beiden halt optisch halt auch. Ne? Und Bashir ist es ja sichtlich unangenehm. Also er stellt sie ja dann als seine Eltern vor. Logischerweise, weil sie haben seinen Nachnamen. Also meine Schwestern, meine beiden Schwestern. Nein, und und Sisko ist dann natürlich sehr erfreut und Man begrüßt sich und dann geht's auch schon gleich los, dass der gute Richard dann erstmal erzählt, dass er ja so stolz auf Julian ist und er wäre ja irgendwie Landschafts- und Architekt irgendwie und hätte Dinge schon gebaut. Und da haben wir wieder das Thema Unsterblichkeit und da geht es ihm etwas für zukünftige Generationen dazulassen. Das wäre sein Vermächtnis quasi, ähnlich wie Zimmerman das mit den Hologrammen gesagt hat. Und natürlich ist Julian auch mein anderes Vermächtnis an zukünftige Generationen. Boing! Ganz schön große Herausforderungen an so einen kleinen
Jungen. Ja, ne? Und das Schöne ist halt auch einfach, also man merkt schon so ein bisschen, der Vater scheint netter zu sein, aber auch so ein bisschen Aufschneider, der immer wieder die nächste Idee und da werde ich die Revolution einleiten und hier und jenes, der da sieht man auch so ein bisschen, wo Bashir also anfangs seine Einstellung her hatte. Der tickt finde ich, noch recht ähnlich.
Stimmt, du hast recht. Du hast recht, stimmt, da ist wirklich ein
Zusammenhang. Wenn du dir den ganz jungen Bashir anguckst, der auch meinte, oh, ich will hier, ich will an der Grenze der Medizin, so, oh, und ich will Abenteuer. Und da hat er, glaube ich, ein bisschen was von seinem Vater. Auch wenn er das, glaube ich, nicht gerne hören möchte. Aber zu dem Zeitpunkt jedenfalls.
Aber stimmt. Nee, du hast recht, das ist auch so. Das ist so. Ja. Ja, die Mutter ist deutlich herzlicher. Die hält auch dann seine Hand so. Aber er steht dann so hinter den beiden, während die mit dem Captain reden. Und man dann halt so ein bisschen, wie das halt so ist. Weißt du, man möchte, also ich möchte halt einfach nicht, dass meine Eltern mit meinem Vorgesetzten über mich reden. Also,
behandeln weißt du, so, Sie meinen Jungen denn auch gut?
Behandeln Sie ihn gut? Isst er denn dreimal am Tag? Ich wäre froh, wenn der nur dreimal am Tag ist.
Mögen ihn denn seine Kollegen?
ja, ist er denn hier reinlicher als zu Hause?
Ist er denn auch beliebt?
Nein, aber jetzt mal ehrlich, komm, wem wäre das denn eigentlich nicht unangenehm? Ne? Und auch ohne das, was jetzt noch kommt, könnte ich verstehen, warum Julian so ein bisschen fikiert im Hintergrund steht und sichtlich überrascht ist davon, aber auch ein bisschen vermufft.
Ich sage mal nur so. Ne? Bashir ist auf einen der hintersten, zu dem Zeitpunkt noch unwichtigsten Außenposten, weit, weit weg von der Erde, wo du ein paar Wochen mit Hochwarp fliegen musst. Ich sag mal, man könnte schon denken, das hat vielleicht damit zu tun, dass er seine Eltern nicht mehr sehen möchte. Hätte der großes Heimweh gehabt, hätte er das nicht getan.
Aber er wollte doch die Grenzen der Medizin erforschen.
Vorwand.
Abgesehen, aber so weit kann das auch alles gar nicht sein. Weil wir erfahren ja, dass Louis Zimmerman so 2 bis 3 Wochen da sein soll. Und die sind ja wohl relativ kurz mal eben mit dem Shuttle rübergekommen. Ja, das sind so manchmal die Probleme auch bei Star Trek. Ne? Dass manchmal sind Entfernungen total, wird einem verkauft, dass es total weit ist. Und dann kommt man mal eben so mit dem Shuttle ins Kriegsgebiet hier. Ne? Oder taucht mal eben so auf innerhalb einer relativ kurzen
Zeit. Ja, das ergibt nicht immer Sinn.
Erinnerst du dich noch an das Discovery-Finale von der 2. Staffel, wo sie keine Hilfe funken konnten, aber Sarek mal eben so kurz vorbeischauen konnte, ohne Probleme? Ja, wir können die Sternenflotte nicht kontaktieren.
Aber Sarek, so, wir haben dann super Sarek.
Ich flieg dann mal weg. Tochter, ne, Jungs, haltet die Schilde offen, wenn wir weg sind. Ne, ihr schafft das schon. Macht's gut. Heidi, die. Könntet ihr nicht der Sternenflotte von uns? Nein, nein.
Das ist nicht möglich. Nein.
Tschüss. Tschüss. Das ist im Moment so ein bisschen schwierig mit uns in der Sternenflotte, weißt du, die haben ja meine Resturlaubstage als Botschafter nicht mit ins nächste Jahr übertragen, seitdem reden wir nicht mehr miteinander, weißt du, und das ist da ja auch so ein bisschen
schwierig. Ja, ich sag ja nur, wir wissen es auch noch aus TNG, wenn du da die Berechnung hast, wie lange die, wie war das mal, die Enterprise, als sie das erste Mal dem Borg begegnet sind, im Delta, lange sie gebraucht hätten, um wieder in die Föderation zu kommen. Und wenn du das umrechnest, hätte die Voyager nicht länger als ein paar Jahre unterwegs sein dürfen, nicht Jahrzehnte.
Ja, ja.
Also das
umgekehrt war es aber, glaube ich, richtig in der Basanhandel-Folge, ne, wo Data und Geordi mit dem Shuttle dann am Ende in Data-Quadranten gelandet sind. Und da ist es wieder, zeitlich ähnlich wie bei Voyager angegeben, mit 70 Jahren
vielleicht. Ja, aber das schwankt halt alles ungemein. Also auch wenn das viele Leute nicht gerne hören wollen, damit hatte aber Star Trek schon immer ein Problem. Es ist halt so, du hast viele Leute, die an unterschiedlichen Serien immer schreiben und du kannst nicht alles wissen. Ich sag mal, wir Fans, da gibt es immer Leute, die alles und jeden, die alles wissen, die jeden Dialog kennen, die Großeltern und Enkelkinder und Neffen und Schulfreunde der Charaktere, aber die Autoren sind in der Regel nicht so drin. Die müssen für viele Sachen schreiben und nicht nur für eine.
Hast du diese Morn-Diskussion aktuell mitgekriegt?
Weil er jetzt keine Haare hat.
Ob das der echte Morn wäre, der eine Zeitreise gemacht hat, oder ein Nachfahre
des Morn. Sie haben ja eigentlich Haare. Ja. Vielleicht hat er sich eine Glatze geschnitten wie ich.
Ja, aber da diese Theorien, was war die Theorie mit, es wird ja in der Folge erzählt mit Morns Trauer um Morn, dass er die Haare verloren hat, nachdem er sich das ganze Latinum quasi in seinen Magen halt aufbewahrt hat. Ganz ehrlich, ey, wir haben von denen doch sonst nie einen gesehen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen seiner Rasse mit Haaren irgendwo gesehen haben. Das wurde uns nun mal in dieser einen Folge in so einem Nebensatz erklärt, dass man sowas nicht mehr auf dem Schirm hat.
Nein.
Das hätte eher irritiert, hätte man einen Morn-ähnlichen da mit Haaren
aber gezeigt. Aber ganz ehrlich, vielleicht hat der Typ sich auch einfach eine Glatze geschnitten.
Ja, aber weißt du, was ich geil finde?
Müssen Diskussion? Denn alle gleich aussehen? Wir haben es bei den Vulkaniern, dass die alle die gleiche Frisur haben. Es gab ja auch Leute, okay, man kann sich bei Picard über einiges aufregen, aber es gab auch Leute, die sich bei Picard darüber aufgeregt haben, dass Narek eine Wuschelfrisur hatte und nicht die klassische, komische Pottschnittfrisur. Nein, es gibt keine Mode und alle müssen gleich aussehen. Es gibt keine unterschiedlichen Ethnien in der Rasse. Nein.
Nee, es ist vor allen Dingen auch, es ist, am Ende ist es wahrscheinlich völlig richtig. Egal und wird, aber ich find's witziger, dass in der Diskussion tatsächlich eher in die Richtung geht, ist der über Zeitreise dahin gekommen, ist es ein Nachfahre von ihm und ist es genetisch vererbt worden? Ich meine, die Lösung, die du gerade gesagt hast, ist einfach einer, der sich eine Glatze geschnitten hat.
Oder es ist Michael Burnham.
Oder es ist einfach wahrscheinlicher, dass sie gesagt haben, hey, wir nehmen eine bekannte Figur optisch und zeigen die mal kurz in der Szene, die wahrscheinlich am Anfang von der ersten Folge mal 30 Sekunden zu sehen sein wird und danach wird man das nie wiedersehen, damit die Leute sagen, oh, das ist ja so ein Morn-Alien.
Vertrautes Gefühl.
Weißt du, das ist viel, ganz genau, ja. Ja. Auf der Krankenstation wird der gute Begier jetzt der gute O'Brien des Raumes verwiesen, weil der gute Begier jetzt Louis Zimmerman so ein bisschen zur Rede stellt, dass er doch wollte, dass seine Eltern aus der Sache rausgehalten werden. Und da war er auch ein bisschen naiv und das sagt ihm auch im Prinzip Zimmerman ja, dass er mit allen darüber reden muss, weil es geht einfach um ein wirkliches psychologisches Hintergrundprofil für so ein riesiges Projekt, was über Jahrzehnte dann laufen soll. Na, da ist Begier auch wirklich naiv, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das geglaubt hat.
Ja, Intelligenz und Naivität, ne?
Ja. Aber Duschen und Handtuch passen zusammen, weil wir sehen beides jetzt in einer Szene bei der guten Lita im Quartier, wo die von Louis Zimmerman jetzt besucht wird und er offeriert ihr, während sie immer so quasi noch in der Dusche steht, dass er quasi in der Jupiter Base, wo er arbeitet, da ist jetzt ein Restaurant, das ist frei geworden und er hat schon mal mit der Stationschefin geredet und sie könnte das haben und sie könnte dann quasi da einen eigenen Laden führen. Da habe ich tatsächlich ein paar Punkte zu. Nummer eins, wie geil übergriffig ist es, dass er schon anfängt, ihre Bude umzuräumen. Ne? Also hier Schale dahin, Vase dahin, diese Blumen, die er mitgebracht hat. Aber er stellt ja im Prinzip Sachen um. Ne? Und dann offeriert er ihr ja quasi so einen Job, wo ich mich auch immer wieder frage, wie so dieses Wirtschaftssystem läuft. Also du musst den Stationscommander fragen, der gibt dir dann einen Laden, der dann aber wiederum dir dann gehört, weil sie ja auch sagt, dann wäre ich ja mein eigener Chef und hätte mein eigenes Geschäft. So richtig ist es auch nicht konsequent, wie dieses Wirtschaftssystem.
Ja, ich sag mal, einerseits haben sie kein Geld, andererseits gibt es Föderationscredits und andererseits verlangen sie dann auch wieder Miete auf der Station.
Ja, und bei Deep Space Nine kann ich es ja noch eher verstehen, weil es im bajoranischen Sektor und die haben Geld und da kann ich das irgendwie noch verstehen.
Ist Star Trek einfach herrlich inkonsequent.
Ja, Ja, weil einerseits kann er anscheinend gutsherrenartig, kann der Sternenflotten, also der Chef der Jupiter Space, kann da einen Laden irgendwem geben, der den dann bewirtschaftet und dann doch ja damit irgendwie Geld macht. Und offensichtlich, ja, weil darum geht's ja auch irgendwie. Und Lita ist dann ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht und so, aber Louis ist ja schon sehr am Rumbaggern, dass sie mitkommt und du schaffst das und so. Und dann ist die ein bisschen komische Frage, ja, aber wo soll ich denn dann da wohnen? Ich kenne doch keinen. Und er sagt, du kannst doch bei mir wohnen. Vielleicht lernst du irgendwann mich zu lieben. Da dachte ich nur, Creep.
Oh ja.
Creep. Oh, Alter, ja. Ist das gruselig? Du gehst doch nicht zu einer Frau, die du kaum kennst. Sogar sie sagt es. Sagt, ich habe übrigens hier bei mir, wo ich wohne, da habe ich einen Laden, gesehen. Den kannst du doch bewirtschaften. Und weil du da ja keinen kennst, wohnst du einfach bei mir. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in die Innenstadt, in die Fußgängerzone von Hannover gehst, ne? Und so Frauen ansprichst, was meinst du, wie groß deine Erfolgsquote ist? Bevor die Polizei.
Schlechter als sonst?
Das wäre geil. Geil, ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt. Das war gleich die erste. Was? Wir haben bereits 3 Kinder. Das ging aber schnell.
Ja, ich habe ihre übernommen.
Ja. Das ist doch total creep, was
ist
er macht,
es auch,
oder?
Aber hochgradig. Aber jetzt nochmal, um auf das Geld zurückzukommen. Wir wissen ja halt auch immer nur, das ist Holodecks und alles im Beam kostenlos für die gibt, immer die bei im Militär sind. Also es wird wohl auch kein Geld geben, aber vielleicht ist es halt so wie so eine Art, du hast so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und für andere Sachen musst du halt schon was für die Gesellschaft tun. Ja, also vielleicht gibt es schon eine Art Gegenwert, aber es gibt kein klassisches Geld mehr.
Ja, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen komisch, ne? Also es ist alles so auch ein bisschen wie Entfernung, auch so ein bisschen inkonsequenter da umgesetzt und immer so nach Bedarf und so. Ich weiß ja auch, es wird ja immer über diese Szene von Crusher im Pilotfilm von Mission Farpoint, wo sie sagt, buchen Sie es von meinem Konto ab und so. Und die brauchen ja einfach auch allein schon Geld, wenn sie mal außerhalb der Föderation sind.
Ja,
einfach
so, ja, es gibt noch kein vernünftiges System, warum es kein Geld geben kann. Man braucht immer noch eine Art Gegenwert. Und wir haben noch kein perfektes System dafür gefunden, das auch wirklich jeden motiviert. Und das kann man auch von den Star Trek-Leuten nicht erwarten. Die haben einfach gesagt, wir sind soweit, beziehungsweise das hat unser guter Roddenberry gesagt, der ja sowieso die Menschheit ab TNG perfekt haben wollte. Und aber wie hat sich keiner einen Gedanken gemacht? Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, noch in TOS Föderationsdukaten, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Hat es auch immer wieder mal gegeben, Credits und so. Ja, ne?
Da hat sich einfach keiner einen Gedanken drüber gemacht.
Ja, mich hat halt nur dieses Gutsherrenartige da irgendwie, dass er da für sie ein Restaurant mal eben so klar machen kann. Und ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber
ich habe Beziehung, Baby.
Merkwürdig, ja, über Beziehung, Baby, ja. Merkwürdig ist auch die Szene jetzt mit den Eltern, der gute Richard ja erstmal in darin verfällt, dass er sehr so schlecht auf dem Hinflug, man ist abends beim Essen und er ist auf dem Hinflug ein bisschen unhöflich von dem Steward quasi des Shuttles behandelt worden und er hätte in seiner Zeit, als er in einem Shuttle, irgendwie einen Shuttle geflogen hat, es niemals sich getraut, Passagiere so zu behandeln und da bekommt er gleich einen rein von Julian. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Hey, denk mal, mit wem du hier redest. Du hast mal ein halbes Jahr in der dritten Klasse. Dritte Klasse.
Das ist Stuart, dritte kein Klasse. Pilot.
Und dritte Klasse, das heißt, es gibt auch eine zweite und eine erste Klasse. Woran macht man es denn fest? Also war es kein Erdtransporter, oder?
Oder es war einfach nur kein Transporter der Sternenflotte, sondern ein privater.
Ja. Ja, irgendwie sowas. Also da gibt es schon noch eine Reihung.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, irgendwie ist er mir auch so ein bisschen, der ist ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite ist er irgendwie so ein verkappter Landschaftsarchitekt, obwohl wir auch nie wissen, ob er wirklich was gebaut hat oder bauen hat lassen, ne? Sondern, dass er das vielleicht eher so hobbymäßig betreibt und so. Und da wird ja auch darauf angespielt, dass er immer ganz viele
und
Jobs
ganz begeistert.
Hatte. Ja, und dann aber auch dann gleich den nächsten, ne? Wenn, hüte dich vor Leuten, die dir die 30 verschiedene Arbeitsstationen hatten in ihrem Leben, weißt du? So ein bisschen.
Ja, er ist wohl halt auch, wie es klingt, ist er auch nie lange geblieben, nicht weil er es wollte, sondern ich kann bei ihm so richtig vorstellen, dass er immer mehr machen wollte und dann darauf Einfluss nehmen und hier und jenes und nicht und vielleicht manchmal auch ein bisschen fuchsig war, dass keiner seine Genialität erkannt hat. Also so einen Eindruck macht er irgendwie auf mich.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Captain Selbstüberschätzung. Ja. Ne, so ein bisschen. Ja, das ist so einer, der dann, ne, Wunder was, und aber, ne, wenn du auf die Realität triffst, tut's dann weh, ne?
Ja.
Ja. Ich habe irgendwo einen Satz, wo war das denn? Ich habe letztens einen Satz gehört, wie gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du deine eigenen Unzulänglichkeiten nicht erkennst oder irgendwie sowas. Na, also wenn du da nicht in der Lage bist, deine eigenen Grenzen quasi zu erkennen. Na, das ist dann immer, ja, da fängst du an, YouTube-Streams
zu machen. Wie heißt nochmal dieser Effekt, Diane-Kruger-Effekt oder ähnlich?
Ja, richtig, sowas in der Art. Wenn du dumm bist, weißt du nicht, dass du dumm bist.
Und hältst alle anderen für dumm. Das heißt aber nicht, dass du generell dumm bist, sondern dass du dich einfach nur in einem Bereich komplett überschätzt und dort dann sogar Spezialisten für dumm hältst, wo du einfach nur so ein bisschen Halbwissen hast.
Aber ich habe doch ein YouTube-Video gesehen.
Ja, das reicht doch.
Aber das reicht, das muss doch heute reichen. Wozu, ich weiß überhaupt nicht, wozu die Leute hier alle Jahre lang irgendwas studieren, wenn ich mir das alles.
Ich war auf der YouTube-University.
Ich bin direkt nach der Schule des Lebens in die YouTube-University.
Entschuldigung, das ist so generell etwas, da kriege ich immer das Kotzen, wenn ich das
ja
sehe. Irgendwo im Profil.
Schule des Lebens.
Ich war auf der harten
Danke.
Schule des Lebens.
Ey, das ist im Moment, das ist so, ich weiß auch nicht, das ist so wie, das ist so das Arschgeweih des Internets, oder?
Das ist ungefähr so wie, das ist etwas, was, Entschuldigung, aber das haben einen Satz, den nur Frauen drin haben. Das heißt nicht, dass Frauen so ticken, aber man könnte den nicht bringen. Nix fickt mich härter als das Leben. Nicht härter als das Leben. Da denke ich auch mal so, das hat Carpe Diem abgelöst.
Es hat Carpe Diem abgelöst. Und Carpe Diem war ja wenigstens noch verständlich und nachvollziehbar.
Und nicht beleidigend.
Und Kawabanga war gut. Nein, aber das ist, also ganz ehrlich, das ist wirklich, wenn ich auf dem Facebook-Profil von jemandem, die Momente, wo ich mich noch auf Facebook aufhalte, und
beim
ich
Stalken.
Auf dem Facebook-Profil gehe und ich sehe, ja, beim Stalken, und ich sehe da Schule des Lebens. Was für eine miese Ausbildung ist das denn gewesen, ne? Also das scheinen nur die hellsten Kerzen auf der Torte in dieser Schule gewesen zu sein. Alter, das ist wirklich, boah, das ist wirklich wie so ein digitaler Deppenstempel. Also
wobei wir jetzt nicht gegen Leute wettern, die eine kleinere Schulbildung haben. Allein dieser Spruch nervt einfach.
Das sowieso nicht. Nein, darum geht's nicht. Aber Schule des Lebens ist, weißt du, das ist so, es soll wieder was total Cooles und so bedeuten. Aber Leute, die das, also, das kennst du das, wenn du Kommentare von Leuten so in Kommentarspalten auf Facebook liest, so, weiß ich nicht, Focus Online, ein Bericht und dann siehst du so die Kommentare und du klickst auf das Profil, du liest was sehr Dummes, klickst auf das Profil und
Schule
siehst
des Lebens.
Dass er auf der Schule des Lebens. Ja, da kannst du die Uhr nachstellen. Also ich sage nur, da ist die Bildschere, die geht da sehr zusammen. Ah, na gut. auf jeden Fall so ein Richard ist so einer.
Irgendwie definitiv. So ein bisschen
zumindest, ne? Definitiv. Und ja, ich muss sagen, ich finde da wirklich auch den guten Sadiq fantastisch, wie er spielt, ne? Wie er dann auch so ein bisschen aus dem Raum raus möchte und so.
Also da kann in der Folge
einfach so seine Eltern.
Ja, das war ja auch der Grund, warum ich dich ja damit genervt habe. Alexander Siddig kann in der Folge so unglaublich gut zeigen, was für ein guter Schauspieler ist.
Ja.
Ich sag mal, er konnte schon so ein bisschen was zeigen bei dieser Folge, wo man rausgefunden hat, es war ein Formwandel und so weiter. Aber da konnte er so richtig aus sich rausgehen. Es ist schon schwierig, als Schauspieler wirklich so explodieren zu können und manchmal nur diese innere Unruhe, die er manchmal hat, wenn du merkst, oh, gleich platzt er. Und das nicht überzogen zu machen, also das wirkte für mich. Also ich glaube, ich würde ähnlich reagieren auf die Eltern. Es hat er so toll gespielt, so mit jeder Faser.
Absolut.
Auch der Synchronsprecher hat seine Arbeit da toll gemacht, aber Alexander Siddig im Original, das ist noch mal zwei Welten besser, um es mal so zu sagen.
Definitiv.
Und er hat auch mit seinem Vater hat er auch einen tollen Schauspieler als Gegenpart. Also der brauchte da auch jemanden, der da gut gegenhalten kann. Seine Mutter, die Schauspielerin, die ist ja mehr der ruhende, der überlegte Part. Und er brauchte aber einfach, um das zu spielen, auch einen guten Antagonisten, sag ich mal, einen guten Gegenspieler. Und den hat er mit dem Schauspieler, der seinen Vater mimt, echt gehabt.
Absolut. Und ich meine sogar, irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Weißt du, also die sind einfach wirklich fantastisch als seine Eltern gecastet. Also man könnte denen das wirklich glauben, weißt du, dass die irgendwie verwandt sind so ein bisschen. Ne, das ist irgendwie, das passt schon sehr gut, wirklich. Dann haben wir noch so eine kleine Rom-Lita-Szene, ne, wo sie es ihm schon sehr deutlich macht und er kommt, also dachte ich mir auch so, alter Junge, ne? Also wenn, das ist schon so offensichtlich, wenn dir eine Frau so offensichtlich zu dir ist und du es aber trotzdem, ich würde ja hier bleiben, wenn mich einer drum bitten würde, so, ne? Und dann, komm. Na, also da ist Rom halt noch.
Da sage ich mir aber halt auch, Schätzelein, wieso sagst du ihm nicht einfach, was du für ihn empfindest? Das ist diese so, ich erobere mich, weil die muss, also bei ihm ist es doch mehr als offensichtlich, aber wahrscheinlich sind beide da so ein bisschen social awkward, aber obwohl so hat sie sich bisher auch nicht gezeigt. Also.
Nee, gar nicht, gar nicht. Und das ist so das Komische, weil eigentlich wäre sie so, wie wir sie bisher kennengelernt haben, doch die eher, die auch sagt, Alter, hier, komm, Schätzelein, komm ran, du.
Ne? Ja, so, dann kommt so, wollen Sie mich etwa verführen, Mrs. Lita?
Das ist geil. Mrs. Lita. Naja, und dann haben wir ja noch eine Szene auf der Krankenstation, wo die Eltern halt reinkommen und all dem, wie wir jetzt erfahren, dann noch nicht erfahren, dem holographischen Begier quasi ein Geständnis machen. Und der Vater sich entschuldigt für sein Verhalten und seinen Ausraster und dann im Prinzip die ganze Story ihm nochmal erzählt. Nämlich mit, wir werden niemals jemanden erzählen, wir sind ja nicht dumm, wir wissen, dass wir nicht erzählen dürfen, dass wir dich aufgewertet haben, genetisch und pipapo, und das bleibt unser Geheimnis, da sind wir, da kannst du dich drauf verlassen, mein so, ne? Und es ist so offensichtlich, dass das der holographische
Also ganz ehrlich,
ist.
Dass sie das nicht es ist gemerkt so offensichtlich. Haben.
Es ist so offensichtlich. Die wissen, wozu sie da sind. Die wissen, dass es auf dem Hologramm, dass es da ein Hologramm gibt und dass sie dafür da sind. Und dann fallen sie auf. Und überhaupt, diese ganze Szene wird ja begründet, dass sie überhaupt drauf reingefallen sind, weil sie wollten ja, der gute Zimmerman und O'Brien wollten ja einen Test quasi machen, ob das Hologramm menschlicher wirkt. Und das tut es überhaupt nicht. Nee,
kein
nicht.
Stück.
Er steht einfach nur da, guckt und sagt, okay.
Komplett steif.
Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, das ist, dass die Eltern, also es sagt auch total viel, aber es sagt vielleicht auch viel über die Entfremdung der Eltern zu ihrem Sohn. Ja. Dass die wirklich ja lange nichts miteinander zu tun haben und super weit voneinander wegleben, dass sie es nicht erkennen, dass das nicht der echte Bashir ist. Also das ist unglaublich. Das geht ja sogar in diesen Moment über, wo die Mutter ihn küsst und er die Arme verschränkt hat hinter dem Rücken.
Ja, weißt du? Also vor, auch wenn er bockig war, um es mal so zu formulieren, hat er anders reagiert als da.
Ja, er hat ja so gut wie gar nicht reagiert. Und was soll das symbolisieren, dass sie es nicht mal erkennt, dass sie sich so von ihrem Sohn entfernt haben?
Ich glaube, da waren sie einfach. Das war eine lazy Lösung nach dem Motto, das geht ja unter dem Rest auch so ein bisschen unter, bis man sich das mal wirklich genau anguckt.
Ja, richtig, richtig. Und dann kommen ja Zimmerman und O'Brien quasi aus ihrer Ecke raus. Und da kann man auch sagen, gerade von O'Brien, Alter, warum hast du denn das gemacht? Also, warum hast du denn da die ganze Zeit das zugelassen? Auch als du gemerkt hast, dass sie ihrem Sohn offensichtlich was Privates über sich sagen wollen. Spätestens da hätte er hinter der Wand hervorspringen müssen und sagen müssen, haha, nein, hier, komm, das ist nicht der Echte. Nein, aber er hat die komplett reden lassen. Das lässt auch O'Brien.
Ja, dafür kriegt er ja auch tatsächlich Schelte von seinem Kumpel.
Auch zu Recht. Und seine Begründung ist da ja auch ein bisschen schwach halt dann, dass er sagt, naja, es war, die kamen durch Zufall rein und wir haben es dann jetzt als, wir wollten einfach mal als Test gucken, ob das Hologramm wirkt. Naja, zumindest offensichtlich auf Leute, mit denen du sonst keinen Kontakt mehr groß hast. Aber dass Bashir ihn anschreit, das ist eine der Szenen, die du vorhin gemeint hast, da sieht man, was das für ein großartiger
Schauspieler ist. Ja, oder die ich vorhin so ein bisschen schlecht nachgestellt habe, wo er da ausrastet, dass er sich nicht mehr Jules nennt, seit er 15 Jahre ist. Also auch generell, diese emotionalen Szenen hat er toll gespielt, aber es ist halt auch so, ich sag mal, vielleicht ein bisschen realistisch auch für O'Brien, dass er, naja, die beiden haben so eine Beziehung, wo sie sich beide immer gegenseitig necken, weil er ist der früher Arrogante und der eigentlich der Akademiker und
Arbeiterklasse
und er ist so schon älter, gereifter, hat Erfahrung, ist ein Handsman und die haben sich immer so untereinander geneckt. Und dann dachte er, oh, jetzt erfahre ich was. und du steckst in der Situation.
Ja, aber es ist halt so, es ist irgendwie so ein bisschen untypisch für O'Brien, finde ich. Ne? Dass das hat laufen lassen. Ne? Dass das komplett durch. Es lässt ihn halt so ein bisschen.
Aber vielleicht war auch einfach ab dem Punkt, als er das erfahren hat, dass sein bester Freund aufgewertet ist, auch so geschockt, dass er es einfach hat laufen lassen. Also da ist so ein bisschen Schockparalyse.
Ja. Ne? Er ist ja auch in so einer Art Schockzustand. Er sitzt in der ganzen nächsten Szene eigentlich auf dem Sofa nur und rechtfertigt sich, ne, und sagt halt, ja gut, wir wollten das halt mal testen und ich habe das ja nicht gewusst, dass das in diese Richtung geht und ich wusste das ja auch alles nicht und wir müssen ja jetzt was tun und dann erfahren wir ja diese ganze Tragweite von der Geschichte und Bashir erzählt ja seine Geschichte, dass er als Kind halt, ne, klein, dick, ein bisschen klein, ein bisschen dick und ein bisschen langsam gewesen ist in einigen Sachen. Und,
ein bisschen sehr.
Also er beschreibt sich ja als unterdurchschnittlich intelligent. Und dann erfahren wir ja, dass sein Vater ihn dann quasi Argeon Prime oder so in so eine Klinik gebracht hat, wo er von den ganzen Aliens fasziniert gewesen ist. Und dann hat er eine Therapie begonnen. Und er wurde halt genetisch aufgewertet. Ne? Also da wurde alles verändert an ihm. Ne? Sein Intellekt, Hand-Augen-Koordination, Sehschärfe, Gewicht wurde reduziert. Geil, es wurde das Gewicht reduziert. Die Größe, an der Größe kann man anscheinend auch etwas machen. Und der Intellekt. Und er sagt ja dann, sein Intellekt stieg 2 Wochen um jeden Tag um 5 IQ-Punkte, was ja ungefähr 80 dann wären. Ne? Und wenn er unterdurchschnittlich intelligent gewesen ist, also so bei 70, 80 IQ-Punkten, wäre sein IQ etwa 160.
Ja.
Was aber nicht so wäre, also für das, was wir später
von definitiv ihm sehen, nicht. Also ich in der Serie. Kenne auch Leute mit der IQ-Anzahl und du musst da nicht unbedingt so ein Brain sein. Das ist dann viel auch mit normalen Jobs. Ich kenne viele, also verhältnismäßig viele für den Bereich, also 2 Stück.
Ja.
Und
mich und wen noch?
Was?
Mich? Mich und wen noch? Ach so, dann wir beide also. Na, sehr gut. Nein. Ich habe 161. Nein, habe ich nicht. Ich habe
einen IQ-Test gemacht, aber das Ergebnis sage ich dir später.
Oh Gott. 2. So
nein, aber.
Und dann geht's wieder los, du weißt nicht, welchen Knopf du drücken
aber musst. Nein, aber es klang bei ihm eher so, ob er nicht nur so ein bisschen unterdurchschnittlich ist, sondern wie hieß es noch? Die anderen Kinder konnten schon rechnen, lesen, schreiben. Und mal ein Hund von einer Katze unterscheiden, ein Fenster von einer Tür. Das ist deutlich drunter, schon, oder? Ja.
Ja, also selbst dann wäre es eher weniger als 160. Also bei weitem nicht das, was er später an Fähigkeiten zeigt. Also da haben sie sich auch
ein bisschen. Ja, aber das haben wir ja auch. Da so ein bisschen das haben wir ja später auch bei Data mit seinen Fähigkeiten. Jedes Handy hat heute bessere Fähigkeiten als Data, als sie bei ihm angegeben sind.
Ja, aber dann überhaupt auch so dieser ganze Ablauf, den er da so beschreibt, dass er dann in dieser Klinik war und sein ganzes Leben sich änderte, dadurch seine ganze Wahrnehmung sich änderte und dass sie dann gleich in eine andere Stadt gezogen sind und dass er gefälschte Papiere hatte, wo auch immer sein Vater die her hatte. Und da fand ich den Teil toll, wo O'Brien fragt, hat das niemand gemerkt? Und er sagt, Erfolg öffnet Türen.
Ja.
Ne? Und das fand ich sehr, sehr stark. Er sagt, es interessiert keinem, woher du etwas kannst, wenn du sowas drauf hast. Ja. Ne? Also wenn du erfolgreich bist, interessiert es keinen Menschen, woher. Richtig. Sondern es öffnet dir einfach nur Türen und Respekt und so weiter. Das ist ganz stark.
Fand ich auch. Also wirklich. Vor allem steckt was Wahres hinter.
Ich finde auch diese Szene, wo er im Vordergrund sitzt und man sieht O'Brien so unscharf im Hintergrund und wo er dann diesen Monolog hält über seine Kindheit und wie sein Leben so lief, das finde ich unheimlich toll gespielt und gedreht und auch so mit diesem im Hintergrund sitzenden unscharfen O'Brien und das ist wirklich.
Das ist in jeder Hinsicht eine Highlight-Folge.
Toll. Definitiv. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ne? Und wir erfahren ja, auch von den Konsequenzen. Ne? Die Konsequenzen sind die, dass er unehrenhaft entlassen wird und die Sternflotte wird es nicht zulassen aufgrund der Gesetze, dass er als Arzt oder Sternflottenoffizier tätig sein darf und anscheinend bedingt das eine auch das andere und dass er unehrenhaft entlassen wird und dass O'Brien sagt, da müssen wir was tun. Nein, können wir nichts tun, wenn Zimmerman seinen Bericht abschickt, dann ist die Sache vorbei. Und dem wird er sich stellen. Ne?
Ja, man merkt auch so ein bisschen, er hat auch einfach jetzt mittlerweile die Nase voll, immer wegzulaufen. Weil es auch das ist, was sein Vater die ganze Zeit tut.
Ja, genau. Und das ist ja im Prinzip, klar, es gibt noch eine kleine Rom- und Quark-Szene, aber die ist vernachlässigbar. Und dann sind wir beim Vater und da ist genau das, der sagt, wir werden vor Gericht gehen, die Sache werden wir nicht auf sich beruhen lassen, wir machen einen neuen Plan. Ne, und da rastet der gute Begier eigentlich ja völlig aus. Er sagte, wir stellen uns der Sache nicht, wir machen einfach einen neuen Plan. Ne? Und dann gibt es mal so ein ordentlich krasses Vater-Sohn-Gespräch halt. Ne? Mit Erwartungen und ich war dir doch nie genug. Du warst nicht mein Vater, du warst mein Architekt.
Richtig.
Ne? Der, den du als Sohn, den du hattest,
deinen Ansprüchen nicht
genügt. Der hat dir nicht genügt. der hat deinen Ansprüchen nicht genügt. Ja, du warst zurückgeblieben, so sinngemäß wird das ja gesagt. Und er sagt, ich war 6 Jahre alt, ich hatte überhaupt keine Chance, mich normal, natürlich zu entwickeln. Und ja, wir wussten aber, das wird nichts und deshalb haben wir das
gemacht. Ja, da ist aber auch Bashir so ein bisschen verblendet. Also der,
ja,
weil das, was er da selber beschreibt, das ist nicht nur so ein bisschen zurückgeblieben, das ist
ja
massiv, massiv. Und es wird ja auch von der Mutter erzählt, wie er sich als Kind wohl gefühlt hat. Es ist einfach so, er verdrängt das auch so ein bisschen, weil er hat eigentlich jetzt nur noch den Hass auf seinen Vater und das kann man auch irgendwo verstehen. Aber er wird auch genauso einseitig, also.
Ja, er, natürlich, also er tut ja so, also er tut ja so ein bisschen so, als hätten die das nicht gemacht, hätte er sich schon von alleine so entwickelt. Und O'Brien befeuert das ja auch. O'Brien hat ja in der Szene davor auch gesagt, ja gut, die können dich zwar aufwerten, aber Persönlichkeit und Ehrgeiz und so, das sind menschliche Eigenschaften, die kann man nicht heranzüchten. Ja, aber da macht er sich es auch ein bisschen leicht halt, ne?
Definitiv.
Und da ist es halt so. Und die Mutter, die jetzt wirklich mal einen Dialog hat und auch ein bisschen mehr sagt und sagt, wir haben das nicht getan, weil wir dich nicht lieben, wir haben das getan, weil wir dich lieben, weil wir gesehen haben, ne, das wird sonst nichts. Du wirst kein gutes, glückliches Leben haben und du hast keine Möglichkeiten, die dir sonst.
Er hat auch gesagt, dass er da schon nicht mehr glücklich war.
Ja, richtig. Und dass da die Mutter, dass sie da nochmal wirklich deutlich macht, dass es wirklich auch aus Liebe ihm gegenüber war und nicht, weil man sich ihm geschämt hat, weil das Gefühl hat er ja. Das Gefühl hat er ja, dass sie sich für ihn zu dem Zeitpunkt geschämt haben. Und diesen Ausraster, den er dann hat, dass er sagte, er nennt sich, weil sie ihn ja, sein Vater nennt ihn ja immer noch Jules, ne? Und er sagt ja, na, ich bin Julian, ne? Ich bin seit ich 15 Jahre, wie du schon gesagt hast, seit ich 15 Jahre alt bin, nenne ich mich nicht mehr Jules. Ne? Und Jules ist damals gestorben, quasi. Und ich habe mir nur so gedacht, eigentlich ist das wirklich für beide Seiten eine super schwierige Situation. Weil einerseits kann man sagt dann immer so pauschal, ja, solche genetischen Aufwertungen, ne, das ist nicht in Ordnung.
Ich kann auch die Argumente der Föderation verstehen.
Beide.
Sie sagen, ja, dadurch werden alle anderen unter Druck gesetzt, wenn die überall jegliche tägliche Tätigkeit annehmen können. Es ist ja nicht so, dass diese Leute überhaupt nicht arbeiten dürfen, aber nur gewisse Stellen halt nicht. Also alles, naja, was so ein bisschen Erfolgsweg ist. Weil sonst alle unter Druck stehen würden, auch ihre Kinder aufzubessern. Und das kann ich verstehen.
Ja, und andererseits haben die Androiden, andererseits haben die Hologramme und so, ne, also irgendwo haben sie ja schon, bauen sie sich ja schon selber auch ein Druckpotenzial aus auf die eigenen Leute halt, ne. Aber es ist wirklich schwierig und es wird ja später auch noch gesagt, ne, für jeden Julian Bashir gibt's auch einen Khan Noonien Singh. Das ist ja im Prinzip der Auslöser für die ganze Geschichte, warum es diese Gesetze gegeben hat halt, ne. Die eugenischen Kriege und pipapo. Was übrigens auch falsch war, in der Folge sagt der Konteradmiral, kommen wir später zu, sagt er zeitlich 200 Jahre zurück und das war eigentlich schon viel früher im Lore der Serie. Aber, wie gesagt, es ist irgendwie für beide Seiten sehr, sehr nachvollziehbar und man hat auch, der Vater ist halt wirklich, das ist schon Ehrgeiz und er sagt es ja auch, er will der Nachwelt, Julian ist quasi sein Geschenk für die nächste Generation, aber das ist halt auch unheimlich arrogant. Weißt du, das zu sagen, also meine Eigenleistung, wenn ich etwas schaffe, was etwas ist für die nächsten Generationen oder was von langem Wert hat, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, so, ich mache jetzt ein Kind und dieses Kind, ne, ist dann der Auserwählte und der ist mein Geschenk an die Menschheit. Aber ist natürlich auch ein bisschen unfaire, ne, eine unfaire Bürde.
Eine enorme Drucksituation auf ein Kind.
Ja, ja, klar. Ich sag, du bist jetzt der Auserwählte. Jäger der nächsten Generation.
Da erinnere ich jetzt gerade nur an den Film Dogma, den wir ja auch mal zusammen besprochen haben, wo auch der Metatron sagt, dass er es bereut hat, dass er es Jesus überbringen musste, dass er Gottes Sohn ist, weil ihn das komplett in eine Krise gestürzt hat. Rat mal, warum sein Alter plötzlich von, was war es, 13 auf 30 springt. Der musste damit klarkommen.
Ja.
Du musst jetzt die Sünden der ganzen Menschheit auf dich nehmen. Du musst sie retten. Das ist ein
Ja, krass. Das ist total krass, wenn man darüber nachdenkt. Klar, natürlich. Auf jeden Fall ist, sagt Julian, er will jetzt nichts mehr, irgendwie nichts Hingebogenes mehr oder mit Anwälten oder die Sache vor Gericht austragen. Er wird zum Captain gehen und seine Sache, sein Weg ist der, er wird zurücktreten, bevor er unehrenhaft entlassen ist. Und er will einfach nur noch die Station still und heimlich verlassen, ohne viel Aufhebens. Ist jetzt aber auch scheinbar nach dem Appell seiner Mutter, die sind sich dann doch irgendwie wieder so ein bisschen im Reim, dass die ganze Sache mal ausgesprochen wurde.
Halt. Ja, das hat wahrscheinlich da schon ewig gebrodelt. Als Jugendlicher hat er das wahrscheinlich nicht so rausbringen können. Das kam jedenfalls so ein bisschen so rüber. Naja, was willst du auch als 15-Jähriger gegen deine Eltern?
Ja, aber hat er seitdem keinen Kontakt mehr
zu ihm? Nein, aber dann hat er wahrscheinlich schön die Schnauze gehalten und dann ab zur Sternflotte. Ja. Er hätte ja auch sonst wo Arzt werden können, aber auch bei der Sternflotte war die Möglichkeit, weit, weit weg von diesem verlogenen Leben zu kommen und das aufzubauen, dir was Eigenes aufzubauen. Dann wirklich Julian zu sein und nicht mehr Jules.
Aber wo ich noch nicht so richtig sicher bin, wie ich es finde, weil er bezeichnet sich hier und auch im Gespräch mit O'Brien als Betrüger. Ne? Ja. Sagt er ja. Ich bin ein Betrüger. Und ist er das? Ich weiß nicht. Also er ist genetisch aufgewertet und er hat es niemandem gesagt.
Ne, ne? Ob er es ist, ist eine Sache, aber er fühlt sich so und das kann ich, das
er fühlt sich
kann
auf jeden
ich
Fall
nachvollziehen,
so,
ja. dass er da sich fühlt, weil er sagt, er hat ein Geschenk bekommen, er hat es zwar nicht selber eingefordert, aber er hat es ja irgendwo genutzt. Und ja, er war eh immer, dass er dann auch gesagt hat, oh, ich nie perfekt. Aber solche Sachen, was wir auch vorher schon wussten, dass er den Fehler gemacht hat mit dieser Handwurzel, ne? Bei seiner Abschlussprüfung, sonst wäre er der Erste gewesen. Das war, glaube ich, in diesem Fall, weil er hätte sich ja noch schlechter abschneiden müssen, um nicht aufzuhalten. Beziehungsweise es wäre, wenn er einfach das gemacht hätte wie die andere, dann wäre er auch gut gewesen. Wäre es auch nicht groß aufgefallen, dass er das vielleicht auch wirklich gemerkt hat nach dem Motto, ich verdiene es nicht. Also so rückwirkend passen da so ein paar Sachen zusammen. Okay, es war nie so geplant, dass es so passiert. Da hat ja auch Siddick selber gesagt, hätte er das gewusst, hätte er viele Szenen von seinem Charakter anders gespielt. Aber ich sag mal, das passt, das wirkt stimmig.
Es wirkt stimmig und es wird ja auch später weiterhin verwendet. Ne? Und es wird auch immer wieder thematisiert und so. Und das ist auch gut so. Das ist eine schöne Charakterweiterentwicklung. Und ich finde es auch gerade gut, dass er es vielleicht vorher, dass es vorher noch nicht so bekannt gewesen ist. Aber man kann natürlich sagen, wenn er diese Fähigkeit nicht gehabt hätte, Betrüger hin, Betrüger her, er hat es nicht gesagt und er hätte vielleicht auch den Job nicht gekriegt dadurch und so. Ne? Also ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Er hat jetzt kommt eine schöne Szene, nämlich das Finale vermeintlich, nämlich im Quartier im Büro von Cisco. Und ich fand es sehr schön, dass die Kamera ihn so den Büßergang quasi nach oben verfolgt, wie er die Treppe hochgeht ins Quartier, ins Büro von Cisco und die Kamera so hinter ihm hergeht. Und wir sehen, da strahlt schon das Licht im Büro. Nämlich im Büro ist nämlich Full House, nämlich seine Eltern sind da. Die haben bereits am Morgen den guten Cisco informiert über alles. Und wir sehen in der holographischen Projektion ich habe es mal aufgeschrieben, in Deutsch wird der Konteradmiral genannt, Bennett, der Chef der Abteilung Recht der Sternenflotte. Denn du weißt, Recht muss Recht bleiben.
Korrekt.
Und das ist übrigens das letzte Mal bis Discovery, dass wir die Hologrammtechnologie sehen in Star Trek.
Echt?
Ja, tatsächlich ist das danach, ich habe es eigentlich nur bei Memory Alpha gelesen, aber es ist tatsächlich so, dass sie danach in Deep Space Nine nie wieder das letzte Mal, dass sie diese Hologrammtechnik gezeigt haben. Erst wieder
Nee. Wir sehen Hologramme nämlich noch bei der Nummer mit Sektion 31, Inquisition, die Folge. Das weiß ich hundertprozentig, die habe ich gestern geguckt. Ja, echt? Da ist nämlich auch
Inquisition.
Ja, als wie hieß er noch mal diese Sektion 31 Hoshi, als er ihn doch überprüft.
Ja.
Und er will ihm doch weismachen, dieses Nummer, sie sind ein Doppelagent für das Dominion und so weiter. Und da gibt's auch eine Szene, da schaltet er das Holodeck aus und du siehst ein Hologitter wie bei der Voyager.
Ja, aber ich meine diese Hologrammtechnologie zur Kommunikation.
Ach, zur Kommunikation.
Nein. Ich meine, das ist das letzte Mal, dass wir, der Konteradmiral steht ja da nicht wirklich, sondern er ist ja als Hologramm reinprojiziert.
Nee, das siehst du später auch noch mal auf der Defiant.
Du meinst in der, ich glaube, das war vorher.
Nein, das ist
ja auch egal. Vielleicht hört sich Memory Alpha auch.
Zum Ende hin, wenn, also bevor noch die neue gebaut wird, da hat er hinter seinem Stuhl, hat er so wie so ein Achteck. Und da wird er.
Ja, aber im Einsatz sieht man sie.
Wir gucken nachher.
Im Einsatz. Aber es könnte sein, zumindest, ich kann mich noch erinnern, Eddington. Ist die Frage, wann diese Eddington-Folge, ob die später gekommen ist. Wenn die später gekommen ist, sehen wir sie auf jeden Fall, weil Michael Eddington steht da. Das ist immer die prägnante Szene. Naja, egal. Auf jeden Fall, da ist die Technik auf jeden Fall noch da. Der Konteradmiral, man hat sich tatsächlich auf einen Deal eingelassen. Der Vater geht 2 Jahre auch in der deutschen Synchro nach New Zealand in den Knast, also in den Knast, aus dem der gute Tom Paris im Finale im Piloten von Voyager doch abgeholt wurde, oder? Da ist doch auch Strafkolonie auf New Zealand, in New Zealand, und das ist eine Low-Sicherheitskolonie, wie wir, das sieht auch so aus ein bisschen. Und da geht er 2 Jahre in den Knast für. Dafür darf er sein Offizierspatent und sein Arzt, er darf weiter Arzt sein, behalten. Da dachte ich mir noch, was für eine billige Lösung.
Naja, oder? Sagen wir es mal so. Wäre er nicht ein wichtiger Arzt im Krieg und ein großer Forscher für die Föderation gewesen, hätten sie ihm das auch nicht durchgehen lassen.
Ja, aber es ist irgendwie, ich muss sagen, ich fand diese Szene gut. Man merkte halt, die hatten noch 6 Minuten, ne, und es musste jetzt irgendwie zum Abschluss kommen. Aber auch da, ähnlich wie das Wirtschaftssystem, da wird dann der Konteradmiral der Abteilung rechts, und der ist anscheinend auch Richter, Geschworener und setzt das Urteil und die Höhe fest und trifft halt diese Entscheidung. Ebenso in diesem
Hologramm. Ich glaube, das stand vorher schon halbwegs fest. Nee, aber da sage ich jetzt mal ganz dezent, der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel. Und ich sag mal, das ist keine billige Lösung. Das hätte man einfach aufwerten können, indem Julian auch noch mal sagt, wäre ich nicht so und so und hätte ich hier nicht das und das getan, andere Leute hätten sie nicht davon kommen lassen. Das wird aber später noch mal so ein bisschen noch mal wieder angesprochen, wenn die anderen Mutanten da sind, die mit den Macken.
Ja.
Und da sagt er halt auch so, ja, ich war wertvoller Mutant.
Ja, billig war es auch ein bisschen anders gemeint. Ich fand es halt nur so merkwürdig, so wieder diese Allmacht, die dann dieser Admiral da von Abteilung Rechter irgendwie hat. Ne, also das ist, dass das Ganze ohne wirklich ein Verfahren und so, einerseits sind es Gesetze und so, die angewendet werden müssen. Aber gut, er will ja auch nicht vor Gericht, ne? Also das sagt ja Julian auch. Und der Vater muss halt Konsequenzen tragen an der Sache. Also mit 2 Jahren, 2 Jahre Knast. Julian will das ja auch erst nicht, aber wir sehen zumindest eine Konsequenz.
Na, und Sache, ne? Und die Sternflotte hat was davon.
Ja, und Julian sagt ja auch, dass er diese 2 Jahre, erst will er es ja nicht, und dann überreden sie ihn dann doch, dass er das akzeptiert, weil der Vater es auch will. Und dann wird ja noch gesagt, es sind 2 Jahre nicht ein bisschen hart. Und da sagt der gute Bennett zu ihm, nee, das sehen wir nicht so. Denn es gibt einen Grund, warum es diese Gesetze gibt. Und wie gesagt, für jeden Julian Bashir kann es auch einen Khan Union Singh geben, dessen Machthunger und dessen Größenwahnsinnigkeit quasi auch dadurch weiter befeuert wurde. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Gesetze
so. Jetzt sagen wir mal so, wir wissen ja auch noch nicht, was da noch kommt. Wie oft dann wahrscheinlich Bashir wegen, also ich kann mir vorstellen, dass er nochmal wegen dem Krieg befördert wird unter den Leistungen, aber dass er danach dezent übergangen werden wird. Weil,
dass man das vergisst, meinst du?
Nee, nicht vergisst, aber dass die Föderation auch sagen wird, ja, ob, weil er auch noch wirklich dann noch im Rampenlicht steht.
Wie jetzt nein, der Admiral?
Ich meine Bashir. Bashir ist ja ein Star.
Ja, ich weiß.
Mehr oder weniger. Wenn auch dieser Ruhm so ein bisschen verflogen ist, dass man dann auch sagen wird, so, ja, also der wird jetzt nicht mehr groß befördert oder sowas, weil dann würden dann auch wieder Leute unken, ja, der hat seine Vorteile. Also ich sag mal, der wird ein großer Arzt sein, aber ich glaube, in der Sternflotte wird er ab einer gewissen Punkt geblockt werden.
Ja, die Katze ist aus dem Sack, definitiv. Ne? Naja, auf jeden Fall führt es dann halt zu der Verabschiedungsszene, und es ist halt, man ist jetzt wieder eine Familie, ne? Man hat sich halt ausgesprochen, die Probleme ein bisschen so auf den Tisch gebracht und aus der Welt geräumt, und der Vater hat auch noch so einen versöhnlichen Abgang, indem er sagt, ach Mensch, wer weiß, was ich in den 2 Jahren noch entwerfe, vielleicht entwerfe ich die nächste architektonische Revolution.
Er startet eine Renaissance im Landschaftsbau, genau.
Ja, es ist super. Da musste ich an die Szene aus mit Noonien Sung bei Enterprise denken, mit wo Brent Spiner am Ende in der nach diesen drei Folgen, wo es um die eugenischen Konflikt geht, wo er dann am Ende in der Zelle sitzt und anfängt ein Bild zu malen und sagt, nicht Eugenik, Kybernetik. So hat es mich ein bisschen daran erinnert.
Ja, das ist jetzt eine Aufgabe für zukünftige Generationen.
Ja, das ist eine Aufgabe für zukünftige Generationen, genau. Ja, dann sind wir nochmal bei Louis Zimmerman, den wir zwischendurch eigentlich fast schon vergessen hatten. Und der jetzt mit Lita am Gehen ist. Sie hat sich anscheinend dazu entschlossen, mit ihm mitzugehen und die Station zu verlassen und diesen Laden auf der Basis zu übernehmen. Und die Szene wird so herrlich unterbrochen durch einen Rom, der von ganz weit weg schon ihren Namen
ruft.
Ja, okay, ist ja gut.
Vor allem
ungefähr so lang kam es mir vor.
Ist es anfangs klingt es auch wie so ein Nebengeräusch so von der Maschine so.
Ja, genau. Weil es wird immer lauter halt, je näher er kommt. Das ist wirklich toll gemacht, so audiotechnisch allein schon halt, ne? Und dann dann kommt er an und gesteht ihr quasi ihr die Liebe und beide küssen sich und der gute Louis steht so hinter ihm.
Fuck.
Ist total irritiert, fuck. Und dann sagt sie auch noch so gönnerhaft zu ihm, ich bin sicher, sie finden auch jemanden. Da draußen wird es jemanden geben, der sie liebt. Und dann sagt er, da muss ich sagen, das ist dann so eine Szene, wo du sagst, ey, ich will nur aus diesem Gespräch raus, ne? Wo man sagt so, oh ja, na, vielleicht ist es mein Schicksal, ein Genie zu sein, das bis zum Ende seines Lebens alleine bleibt. Oh, dann sieht er ein hübsches Alien an sich vorbeigehen, was offensichtlich auch in den Transporter, in der Shuttle steigt. Und er ist dann sofort hinter ihr her. Und beim Reingehen hören wir noch, wie er sagt, sind Sie vertraut mit den alten Zeichnungen des Kamasutras? Ich würde gerne bei einem Rektagino mit Ihnen darüber philosophieren.
Ein Schlingel.
Er ist wieder auf der Jagd. Ein ganz schöner Schlingel. Ja, tatsächlich. Und Rom und die gute Lita sind zusammen. Tja. Was für ein Ende einer B-Story dieser Folge. Aber auch das hat ja weiter Konsequenzen. Die heiraten ja irgendwann. Und
sie wird eine Mugi.
Sie wird eine Mugi, ja, also das ist alles, hat alles weitere Konsequenzen in dieser Serie. Nicht so wie in anderen Serien im Alpha. Ja, aber dann haben wir noch diese Bromance-Szene, dass die beiden, dass O'Brien und Begier zusammen daten. Und da musste ich sehr lachen, weil im Prinzip, wir haben ja vorhin gesagt, Leute, die so genetisch aufgewertet werden, da ist ja diese Urangst, dass sie in allen Dingen überlegen sind. Ne, und deshalb so die Normalen in Anführungszeichen, unter Druck setzen, ne, ihre Kinder auch aufzuwerten. Ne? Und O'Brien hat einfach mal so die perfekte Lösung für das Ganze. Sie werfen einfach jetzt zwei Schritte von weiter hin.
Und wenn das auch nicht reicht, dann werfen sie mit verbundenen Augen.
Dann, genau. Wie geil er eigentlich die Lösung so ein bisschen hat, dass man sagt, ja gut, dann gelten für euch einfach höhere Anforderungen. Ne? Also von dir erwarte ich einfach mehr, ne, als jetzt von, ne?
Ja, das ist im Berufsleben nicht so einfach, aber.
Ja, tatsächlich. Aber
es passt so. O'Brien ist ein Pragmatiker.
Ja, und es ist so eine ganz herzliche, kleine Szene, die ich einfach wirklich großartig finde, weil er sagt ja auch, Sie haben verbesserte Hand-Augen-Koordination. Das haben sie ja bisher nicht so gezeigt. Also bisher.
Die haben mich gewinnen lassen?
Weil die waren sich ja relativ ähnlich, weil klar. Warum auch, ist ja auch verständlich, spiel du mal immer mit einem, der dich immer besiegt. Ne? Da hast du auch keinen Bock
Basti,
mehr.
Basti, ne? Kenn ich schon.
Ja, gut, aber also die Normalen haben dann irgendwann keinen.
Nicht die Masochisten, weißt, meine, wie halt, ne? Ich.
Ja, dann ist es ein bisschen blöd halt, ne? Wenn du immer haushoch verlierst halt. Und das wäre ja auch irgendwie ein bisschen auffällig, aber der sagt ja dann haben sie sich die ganze Zeit zurückgehalten. Werfen sie mal jetzt so normal, wie sie können. Und er macht ja nur Bullseye, quasi, ne? Und okay, dann ist es jetzt entschieden. Sie werfen von weiter hinten. Das finde ich irgendwie.
Es passt einfach.
Eine schöne Auflösung. Es passt super. Diese Bromance der beiden ist wirklich großartig, ne?
Definitiv. Also, das war immer eins der Highlights.
Ja. Definitiv, ja. Ja, dann sind wir durch mit der Besprechung dieser Folge. Schwierig an einigen Stellen so moralisch da so ein Urteil drüber zu bilden, finde ich, oder?
Ja. Definitiv, weil es gibt keine einfache Lösung dafür.
Ja, da, zumal an der Stelle, wo die dann halt sind, ne, das ist ja jetzt keine Entscheidung mit irgendwas in der Vergangenheit korrigieren oder so. Ne. Ja, also es ist gut, die Folge ist fantastisch, die ist super gespielt. Ich finde auch den Auftritt von Louis Zimmerman ganz gut, ganz witzig. Diese B-Story mit Lita und Rom, ja, okay, gut, ne? War vielleicht eine Szene zu lang, ne? Da hätte ich mir lieber noch eine Szene in der A-Handlung gewünscht. Aber alles in allem wirklich eine fantastische Folge, die vor allen Dingen einen ohnehin schon tollen Charakter nochmal aufwertet und vor allen Dingen sein Trademark halt für den Rest der Serie halt setzt. Ne? Weil das wird immer wieder thematisiert werden. So, und auch in grandiosen Folgen wirklich auch schon alleiniges Handlungsmerkmal sein. Mit den Folgen beispielsweise, wo die anderen mal hier statistische
Wahrscheinlichkeit. Genau, die war das, ja. Oder auch generell. Die ist. Dadurch verändert sich ja die ganze Dynamik mit allen Charakteren, also zum Beispiel auch Garat, wo er ihm dann tatsächlich mal ins Gesicht, da war ja diese Bromance zwischen den beiden oder auch manchmal für einen der Charaktere, eher Romance, ist ja auch total in den Hintergrund geraten, aber der Satz von Garat das eine Mal, als er ihm wirklich nur die kalten Zahlen präsentiert, dass er noch, ja, sie sind wirklich ein aufgewertetes Erzeugnis, wie ein Computer, keine Emotion.
Ja, großartig, ja. Ja, das stimmt schon. Es ist später in dieser statistischen Wahrscheinlichkeitenfolge, die ist auch sehr spannend, aber da reden sie ja dann darüber, also sie berechnen dann halt mit ihrem überlegenen Intelligenz, dass die Föderation den Kampf gegen das Dominion verlieren muss oder verlieren wird und wenn sie sich ergeben, sterben aber viel weniger Leute, als wenn sie jetzt diesen Kampf bis zum Ende durchführen und ihn am Ende verlieren werden. Ne? Und da gibt es so eine herrliche Bildschirm, so einen herrlichen Screenshot von der Präsentation, die sie quasi gebastelt haben, um die Sternenflotte zu überzeugen. Und dieses Bild...
Hast du mir mal geschickt, ja.
Ja, das ist fantastisch. Du siehst die Erde und ganz viele Pfeile von außen auf diese Erde, was so symbolisieren soll. Die Erde wird von allen Seiten halt angegriffen und darüber steht, the end is near. Weißt du? So möchte ich Präsentationen haben.
Weißt du? Ja, das ist auch einfach klasse. Also das hat diesen Charakter so aufgewertet, hat dieser Serie so viele neue Möglichkeiten gegeben und teils humoristisch, teils ja, dass man auch wieder drüber nachdenken musste, so die Stärke von Star Trek, dass es dann auch mal doch mal mit Unterhaltung dazu anregt, ja, mal über solche Sachen nachzudenken. Weil wir waren ja damals schon auf dem Weg, dass man sagen konnte, ja, man guckt schon, wie kann man mit Gentherapie und so weiter. Das fand ich sehr schlau, dass sie da einfach auch etwas genommen haben, was es ja schon gab, die eugenischen Kriege, die immer nur angesprochen wurden und nach Khan eigentlich dann ja brach lagen ließ. Finde ich grandios.
Ja. Ja, absolut. Dass man das miteinander vernünftig verknüpfen konnte, ne, das ist großartig. Also, Deep Space Nine hat aus so vielen Sachen, die eigentlich mal für andere Sachen geplant gewesen sind, einfach viel mehr draus gemacht. Siehe den Maquis, ne, siehe das, was sie quasi noch aus den organischen
Kriegen,
den eugenischen Kriegen gemacht haben. Ach, das ist echt, die haben echt verwandelt. Die haben
geliefert. Ja, die hatten den Vorteil, dass sie nie das Flaggschiff waren.
Ja, das ist es, glaube ich. Das ist so ein bisschen. Und wie läuft es bei euch so? Ja, ist alles gut. Wir sind in Time und Budget. Na, dann ist ja gut. So stelle ich mir das vor, weißt du? Und dann so, bringt mich jetzt in den Data-Quadranten. Aber Sir, das ist nur ein Studio nebenan. Ich will in den Data-Quadranten. Und da werde ich mit meinen 20 Managern jeden einzelnen Produzenten höchstpersönlich würgen, bis sie vergessen, was sie in der Folge davor gemacht haben.
Genau.
So wird es gewesen sein. Ja, dann sind wir hier durch an der Stelle. Ravi, ich danke dir.
Dafür. Ich hatte mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Also, bis dahin, ciao. Liebe Leute. Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.